Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyerhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, grüß Gott, habe die Ehre, da ist Powerplay, der Eishockey-Podcast von Oberpfalz Medien rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Thomas Webel und Max ist mit mir im Studio, Max Schlötter, und ich sage erstmal Gutes Neues.
Ebenfalls, Tom, danke dir.
Das ist unsere erste Aufnahme im Kalenderjahr 2026. Zuletzt haben wir uns gesprochen Ende Dezember, so kurz vor Weihnachten.
Genau.
Da haben wir auf dieses Mammutprogramm der Blue Devils vorausgeschaut, weil das haben wir so gefühlt, also nicht gefühlt, die haben ja jeden zweiten Tag irgendwie gespielt.
Ja.
Und ja, diese Spiele sind jetzt durch. Wir wollen über diese Spiele reden, über ein, zwei Aspekte speziell reden, ein bisschen in die Tiefe gehen, weil ich glaube, das kann man mal vorne wegschicken. Die Blue Devils sind so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Wir haben das letzte Mal gesprochen am 22. Dezember. Das war ein Tag vor dem Auswärtsspiel in Kassel. Die Partie in Kassel ging für die Blue Devils 1-4 verloren. Es folgte am zweiten Weihnachtsfeiertag eine 3-4 nach Verlängerung Niederlage gegen die Lausitzer Füchse. Am 28.12. eine 0-1 Niederlage bei den Krefelder Pinguinen im Penalty-Schießen und am 30.12. eine 2-4 Niederlage in Freiburg. Und auch das erste Spiel im neuen Jahr ging dann verloren, nämlich am 2. Januar die Partie bei den Ravensburg Tower Stars mit 2-3 aus Sicht der Blue Devils Weiden wieder nach Verlängerung. Und dann endlich mal wieder aus Sicht der Blue Devils Fan ein Sieg, nämlich gegen den ESV Kaufbeuren am Sonntag, den 4.1. daheim in der Hans-Schröpf Arena, ein 4-1 Sieg. Ja, das war jetzt halt nicht allzu positiv tabellarisch, was da die letzten Tage passiert ist, die letzten Wochen passiert ist bei den Blue Devils. Ja, die Folge ist, sie sind abgestürzt, wenn man das so sagen kann, bis auf Platz 11 der Tabelle. Davor war man immer so in den souveränen Pre-Playoff-Plätzen. Jetzt ist man plötzlich bei so einem Playdown-Platz. Das ist natürlich ein etwas ungewohntes Bild. Und ja, Max, du hast die Spiele zumindest weitgehend beobachten können. Was ist denn so dein Urteil über diese Entwicklung?
Naja, man muss sagen, also seit wir eben das letzte Mal gesprochen haben, das Programm hat es bekanntlich in sich. Vor dem KfV-Spiel waren es jetzt dann trotzdem 7 Niederlagen in Folge, aus denen man, gehört auch zu weit, noch 4 Punkte mitgenommen hat. Besser als nichts. Es war spielerisch definitiv, wenn man gerade an dieses Krefeld-Spiel denkt, am 28. Es war ein überragendes Eishockeyspiel. 0-0 sieht man ja trotzdem nicht allzu oft. Die Tore haben ein bisschen gefehlt.
Das musste gegen Krefeld auch erstmal holen.
Genau, weil Krefeld ist ja, kann man so sagen, das Maß aller Dinge der Liga. Und auch diese Overtime-Niederlage gegen Weißwasser, ja, unglücklich, kann auch in die andere Richtung gehen, würde ich sagen. Die Niederlage gegen Freiburg, die war so gesehen verdient. Also das war, da haben die Blue Devils einfach kein gutes Spiel gemacht. Wiederum dann gegen Ravensburg, was neben Krefeld sicherlich das Team der Stunde der Liga ist. Also ich glaube, 5 Siege in Folge sind es auf jeden Fall für Ravensburg. Die waren ja auch anfangs dieser stressigen Weihnachtszeit noch auf einem Playdown-Rang und haben sich jetzt ordentlich hochgekämpft. Also, und da hat man, die hat man auch auswärts in die Nachspielzeit gedrängt und hat noch einen Punkt mitgenommen. Also es 7 Niederlagen in Folge klingend sicherlich schlecht. Und es war auch nicht alles gut, aber es war auch eben nicht alles schlecht. Und dann dieser Heimsieg gegen Kaufbeuren war jetzt spielerisch sicherlich keine Meisterleistung und da ist das Wasser im Mund zusammengelaufen, aber es war eben ein wichtiger Heimsieg, der in der Höhe auch absolut verdient war.
Jetzt ist aber ein Spieler so ein bisschen herausgestochen in diesen ganzen Spielen, nämlich ein Neuzugang.
Ja, der nicht mehr ganz so neue Neuzugang ist. Ja,
nicht mehr ganz neue Neuzugang. Alex-Olivier Voyer. Wie hast du denn den gesehen?
Also natürlich stehe ich jetzt noch ein bisschen unter dem Eindruck vom letzten Spiel. Das war eben das Kaufbeuren-Spiel, wo er ein Tor und 2 Vorlagen gemacht hat. Aber allgemein glaube ich, bringt er schon das, was man sich in Weiden lang gewünscht hat und was auch lang vielleicht auch gefehlt hat. Also er ist in Überzahl gefährlich. Die Überzahl war ja zeitweise bei den Blue Devils quasi non-existent. Also das war überhaupt nicht gefährlich. Da ist er gut. Er ist in dieser Reihe, die sich jetzt so ein bisschen gefunden hat mit Zach Zekos und Tyler Ward, die harmonieren immer besser. Und was das Wichtigste ist, er punktet halt auch. Also wir stehen jetzt in 7 Spielen bei 4 Toren und 6 Assists, macht 10 Punkte insgesamt. Zum Vergleich, in seiner Ravensburger seit 24 Spiele 11 Punkte. Also er hat quasi seine Punkteausbeute jetzt schon erreicht. Könnte ein Zeichen sein, dass es ihm in Weiden halt besser gefällt. Er hat selber nach dem Kaufbeuren-Spiel gesagt, das Spielsystem liegt ihm sehr gut. Seine Mitspieler, die Reihe, eben diese kanadische Reihe. Und wenn man Tommy Mack noch mit reinnimmt, diese ganze nordamerikanische Reihe, nur Daniel Schweiger fällt ein bisschen raus da. es läuft sehr gut, ihm gefällt es hier sehr gut, er fühlt sich sehr wohl und das sieht man auch auf dem Eis. Also es ist schön zu sehen, dass er sich so gut eingefügt hat.
Nach dem Kaufbeuren-Spiel, wo er eben 3 Scorer-Punkte verbuchen konnte, ist Sebastian Buchwieser, der Trainer der Blue Devils, auch auf Voyer angesprochen worden. Und ich zitiere jetzt einfach mal Sebastian Buchwieser über Voyer. Er ist ein Spieler, der kämpft, der nach System spielt, ein super Typ in der Kabine, hilft uns im Powerplay. Er ist ein Rechtsschütze, den wir leider die ganze Saison schon gesucht haben. Wir hätten von Anfang an so einen Rechtsschützen gebraucht, aber es war nicht unsere Entscheidung. Punkt. Ich würde sagen, Punkt. Also da ist so ein großer Punkt hinter dieser Aussage, ja, das hört man selten auf einer Pressekonferenz. Zwei Teile für mich in dieser Aussage. Punkt 1 ist das Lob für den Spieler. Also, dass er wirklich das rausstellt, dass er sagt, sowohl sportlich wie auch menschlich in der Kabine und so weiter, ist das ein guter Typ.
Kann ich auch übrigens absolut bezeugen. Also ich hatte ihm ja nach
dem Spiel... Du hast auch schon mit ihm gespielt?
Gespielt nicht. das wäre ein bisschen komisch. Aber ich habe nach dem Kaufbeuren-Spiel eben mit ihm sprechen können, in den Katakomben. Und wirklich ein angenehmer, sympathischer Kerl, 26 Jahre alt. Eine elegante Zahnlücke an einem momentan. Also es sieht ganz nett aus und wirklich angenehm. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur so dahingesagt ist und dass trotz dieser eine kurzfristige Verpflichtung mit seiner Freistellung in Ravensburg, dass Jürgen Rummerich auf seinen Dreisatz nicht ganz verzichten wollte, dass sie die Spieler holen, die auch passen. Und ich hatte das Gefühl, in der kurzen Zeit, die ich mit ihm reden konnte, dass das auch passt.
Jetzt hat diese Buchwieser-Aussage aber noch eine andere Komponente.
Richtig.
Nämlich, wir hätten von Anfang an so einen Rechtsschützen gebraucht, aber es war nicht unsere Entscheidung. Du warst ja im Raum.
Ich habe die Frage gestellt.
Du hast die Frage gestellt. Wie waren denn da die Reaktionen?
Ich war selber kurz ein bisschen erstaunt, weil es ja doch sehr deutlich war. Ich konnte jetzt die anderen Beteiligten nicht bei der Pressekonferenz jetzt nicht beobachten, aber das sind schon immer alle, die was zu sagen haben, sind vor Ort. Also Jürgen Rummerich, ich glaube Ralf Herbst war auch da, Franz Fodermeier war auch da. Und die Aussage, die hat mich natürlich trotzdem ein bisschen überrascht, wegen ihrer Deutlichkeit. Also es ist ja quasi dann das Eingeständnis, dass wir immer so herausstellen, dass du, Rummerich, Buchwieser, nicht mehr die finalen Entscheidungen trifft in allen Belangen. Dass jemand anders dann sagt, okay, nee, wir machen es doch so.
Ja, also ich meine, ich habe da natürlich nur den Blick von außen. Heißt auch, ich muss nicht recht haben mit dem, was ich sage. Das ist jetzt wirklich nur meine sehr subjektive Meinung. Aber es wirkt auf mich halt schon so, als ob die neuen Eigentümer, die Birch Group, als ob das die Situation an der Handschöpferarena nicht leichter gemacht hätte, weil die haben natürlich Vorstellungen, Buchwieser, Rummerich haben Vorstellungen, weil man arbeitet so, was man mitbekommt, im Alltag ganz gut zusammen. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Also es wirkt jetzt nicht wie so eine Schulhofschlägerei.
Aber der hat gesagt,
Nee, so wirkt es nicht. Aber es ist natürlich komplexer. Und wahrscheinlich war es früher, als ich überspitze es mal, als Stefan Ziegler dafür gesorgt hat, dass Kohle da ist und ansonsten hat er sich aber halt nicht eingemischt, war es wahrscheinlich leichter wie jetzt, wo da natürlich Besitzer sind, die auch Vorstellungen haben, was Transfers. Ich glaube, das hat die Situation einfach wesentlich komplexer gemacht.
Ja, und Sebastian Buchwieser hat ja im Laufe der Saison nie wirklich ein Geheimnis daraus gemacht, vor allem was die Kontingentspieler angeht. Er hat ja immer wieder auch relativ offen da Kritik geübt an bestimmten Spielern und zur Wahrheit gehört auch, dass vor der Saison Stefan Seeger diese Baustelle als Chefsache erklärt hat. Also Kontingentspieler ist Chefsache. Also war ja relativ deutlich und man muss sagen, die Kontingentspieler, die er mitgebracht hat, Zekos kommt jetzt wieder aus einer Verletzung zurück, funktioniert mittlerweile auch ganz gut, finde ich, eben mit Tyler Ward und Voyer. Nick Germain, sehr unglückliche Saison natürlich mit seinen zwei schweren Verletzungen. Und Michael McNiven sitzt momentan draußen als fünfter Conti hinter Felix Nowak, weil die Feldspieler natürlich da Vorrang haben. Also es ist schon eben in der Deutlichkeit, in der er es gesagt hat, schon ein Wink mit dem Zaunfall, würde ich sagen.
Ja, und zur Torhüterposition, da haben sie ja, glaube ich, auch momentan eher das geringste Problem.
Ja.
Weil du hast gesagt, welches Spiel war das? Das war das Ravensburg-Spiel, oder? Mit Simon Wolf.
Oh Gott, welches war es das? Ich glaube, es müsste Ravensburg gewesen sein. Lass mich mal schauen.
Ja, genau. In Ravensburg hat Simon Wolf gespielt.
Ja,
in,
ja, ja,
gegen Kaufbeuren war Felix Noack dann im Kasten.
Ja, weil Simon Wolf wieder nach München musste. Ja, also Simon Wolf, ich konnte tatsächlich jetzt kurzfristig am Montag mit Christian Winkler sprechen, mit dem sportlichen Leiter von EAC Red Bull München. Und auch mit Jürgen Rumrich über Simon Wolf eben. Und alle sind voll des Lobes und auf dem Eis zeigt er diese Leistung auch. Also er ist gesetzt, wenn er in Weiden ist, macht ja auch nur Sinn. Wenn er vom EHC München dahin in Anführungszeichen verliehen wird, sollte er da natürlich auch spielen. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er eben verliehen ist, sondern es hat damit zu tun, dass er meiner Meinung nach der beste Torhüter im Torhütergefüge von den Blue Devils ist. Und wenn man den beiden Glauben schenken darf, was ich jetzt mal tue mit ihrer Expertise, dann hat der auch noch eine sehr, sehr helle Zukunft im deutschen Eishockey.
Na gut, das ist ja ein junger Spieler.
Ja.
Da werden wir wahrscheinlich noch einiges hören von Simon Wolf. Ich befürchte, wir werden es nicht aus Weiden hören, weil den werden sie in München wahrscheinlich irgendwann wieder zurückhaben wollen.
Ja.
Dann wird irgendein anderer DL-Club kommen. Aber gut, momentan ist er schön für die Blue Devils und ich meine Felix Noack, wie gesagt, jetzt beim 4:1 gegen Kaufbeuren im Kasten ist jetzt ja auch kein schlechter.
Na, um Gottes Willen. Also hat sich auch eben auf der Pressekonferenz wieder ein Sonderlob verdient von Sebastian Buchwieser. Und macht seine Sache ja auch absolut, absolut souverän.
Okay. Wunderbar. Dann gab es aber im Spiel gegen Kaufbeuren noch einen anderen Aufreger, nämlich den eingeflogenen Samanski. Aber bevor wir darüber kurz sprechen, gehen wir kurz ab in die Werbung.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Ja, genau. Das Spiel gegen Kaufbeuren hatte einen Aufreger im zweiten Drittel, aber vielleicht, um noch ein bisschen vorher anzufangen. Es gab im ersten Drittel, was so ein bisschen untergegangen ist, was mir jetzt gerade auch wieder eingefallen ist, so in der 17. Minute, ich habe gerade nachgeschaut, einen relativ bösen Check mit dem Stock gegen Paul Vinzenz von Rio Kaiser, der übrigens meines Wissens einen Tag zuvor noch bei der U20-WM gespielt hat und dann schnell nach Weiden geflogen wurde, um dass er da mitspielen konnte. Gab es einen bösen Check mit dem Stock ins Gesicht, gab es auf dem Eis nur eine kleine Strafe, hätte man nach Videobeweis auch anders entscheiden können und Rio Kaiser wurde jetzt auch für ein Spiel gesperrt. Das war mal die erste Situation, die aber im Nachgang dann logischerweise etwas untergegangen ist. Weil Mitte des zweiten Drittels, 37. Minute, gab es dann eine Situation vor dem Kaufbeurer Tor, wo Noah Samanski, ich glaube es war mit Peukert so ein bisschen... Ja, Peukert hat ihn zweimal von hinten mit dem Stock ein bisschen aus dem Torraum.
Aber jetzt ja eigentlich nichts Dramatisches.
Also hat Sebastian Buchwieser auch auf der PK gesagt, ja, kann man, muss man nicht pfeifen. Er hätte es gepfiffen anscheinend, aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also zweimal mit dem
Stock. War also ein bisschen, was halt üblich ist.
Geh mal weg quasi, ja, hau mal ab.
Gleich so. Die Wunden zum Tor.
Genau. Und dann sind die beiden so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, ins Gespräch gekommen und haben sich...
Sie haben Kochrezepte ausgetauscht.
So in etwa. Dabei. So in etwa und haben sich halt so ein bisschen hin und her geschoben. Auch nur nichts Schlimmes mit dem Stock ein bisschen, alles noch im Rahmen. Und dann kam Max Kiesling aufs Eis, der gerade vom Wechsel kam, also ist jetzt nicht einfach so aufs Eis gesprungen und wollte seinen Kollegen da helfen und kommt so ein bisschen aus dem Nichts und checkt dann Noah Samanski doch recht hart von hinten so ein bisschen, ganz blöd, so Kopf-Nackenbereich und Noah Samanski geht dann zu Boden. Da sind die Schiedsrichter dann auch eingeschritten, aber es war dann schon zu spät.
Weil Neil Samanskis Bruder Noah stand auf dem Eis.
Nee, andersrum. Noah ist ja der
Entschuldigung, andersrum ja, natürlich, klar. Der Jüngere wurde weggecheckt.
Genau.
Und dann der ältere Bruder stand auf dem Eis.
Ja, und der hat das dann wahrgenommen und hat, ja, wirklich, also eine unglaubliche Szene, hat Anlauf genommen und ist mit Vollgas auf diesen Max Kieslinger eben draufgesprungen, also mit gefühlt an der Mittellinie abgehoben und beim Tor in der Nähe wieder runtergekommen. Und dann gab es da tatsächlich mal einen Faustkampf, also Handschuhe weg, Schläger weg und ja, Vollgas. Sieht man auch nicht alle Tage in der DEL2. Und ja, gab dann für beide Spieldauer Disziplinarstrafen, gehört dann dazu. Aber war schon eine aufgeladene Szene.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil: Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf TradeGate.direct.
Jetzt ist Sebastian Buchwieser, der Trainer der Blue Devils Weiden, sicherlich kein Trainer, der Undiszipliniertheiten gutiert. Also im Gegenteil, der will disziplinierte Spieler. Ist ja logisch. Vielleicht bricht auch ein bisschen der Lehrer aus ihm durch. Aber ist ja klar, ist ja auch logisch, weil ich meine, du schwächst ja dein eigenes Team, wenn du dann deine Strafzeiten hast und deine Spieldauer und so weiter. In dem Fall war es aber ein bisschen anders. Er hatte bei der PK dann drauf gesagt, naja, dass der Aktion ja mehrere Crosschecks vorausgegangen seien. Und er sagt halt, wenn das halt vorher gepfiffen wird, entsteht die Situation gar nicht. Ja. Und er will aber eigentlich den Spielern keinen Vorwurf machen. Er sagt, naja, das gehört zum Eishockey halt dazu. Das hat mich dann überrascht, dass er das so nüchtern sieht.
Ja, ich habe ihn ja auch gefragt, wie man das als Trainer beurteilt. Will man das sehen, dass die Jungs füreinander einstehen, quasi so mit der eine für den anderen, und wenn der eine umgecheckt wird, dann kommt der andere angeflogen. Ist ja jetzt in der, wie gesagt, in dieser Gewichtsklasse wirklich seltenst der Fall mittlerweile. Aber er hat es eben sehr nüchtern betrachtet, und auch Alex-Olivier Voyer habe ich danach gefragt, und er hat gesagt, ja, gut, wenn wir fürs Team einstehen, wenn der eine da für den anderen die Handschuhe fallen lässt, sage ich mal. Aber wir müssen schon aufpassen mit den Strafzeiten, gerade in engen Spielen und so. In dem Fall ist tatsächlich Weiden im Powerplay dann aufs Eis gekommen, weil Kieslinger hat noch eine 2-Minuten-Strafe mehr bekommen. Also es stehen in dieser DL2-Statistik so viele Strafen, da verliert man ein bisschen den Überblick. Aber auf jeden Fall hatte Weiden dann Powerplay, und da hat dann wohl jedes Tor gemacht. Also Ende gut, alles gut, aus Weidener Sicht.
Ja, aber wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Das ist so ein Thema, das mir seit mehreren Wochen nicht mehr aus dem Kopf geht. Die Grundfrage ist, bin ich eigentlich einfach nur so von meinem Eishockey-Verständnis zu altmodisch, zu konservativ? Oder ist vielleicht doch was dran? Mir fehlt in den Reihen der Blue Devils so ein bisschen der Enforcer. Also Enforcer, Goon hat man früher auch gesagt, das ist so die abwertende Begrifflichkeit. Ich glaube, der berühmteste in der Geschichte war Marty McSorley, der immer dahin gewechselt ist, wo Wayne Gretzky hingewechselt ist. Und jeder Gegner hat gewusst, gehe ich die 99 an, also gehe ich Wayne Gretzky an, dann kommt Marty McSorley geflogen. Jetzt kann man eben sagen, dieser Enforcer, der eben sehr, sehr physisch agiert, der eben auch ein bisschen dem Gegner Respekt einflößt, das ist nicht mehr aktuell. Oder man kann der Meinung sein, und das ist eben der Punkt, worüber ich darüber nachdenke, ob das nicht vielleicht gerade, wenn es eng wird und wenn es heiß wird, nicht genau das ist, was man braucht. Also eine Anekdote dazu, ich glaube, die habe ich irgendwann vor, wahrscheinlich nicht immer gefühlt, sondern sogar real 100 Folgen schon einmal erzählt. Ich war in einem früheren Leben ja in Ingolstadt als Journalist tätig und war da dabei als Beobachter natürlich nur, als der ERC Ingolstadt 2014 die deutsche Meisterschaft geholt hat, und da waren schon ein paar Ausnahmespieler dabei, Thomas Greininger aus Deggendorf ganz vorne mit dabei und Pielmeier und so weiter. Also so ein paar Namen, die man auch aus DL2-Kontext aus ihren späteren Karrieretagen immer noch kennt. Aber mit dabei war auch Tim Conboy. Das war ein US-Amerikaner, der hat seine Karriere dann in der Düsseldorfer EG ausklingen lassen, 2018. Und ja, der war so der Archetyp des Enforcers für mich. Der war jetzt nicht, also ich meine, der war jetzt nicht klein, aber der war jetzt auch keine, das war jetzt auch kein Noah Szymanski-Riese, der war irgendwie so knapp 1,90, aber eben 100 Kilo. Und dann gab es eine Szene in den Playoffs irgendwann, wo so ein 2-Meter-Gegenspieler gemeint hat, er schnappt sich jetzt einen Christoph Gavlik vom ERC Ingolstadt. Christoph Gavlik, auch aus Deggendorf übrigens, war eine starke Deggendorf-Connection damals.
Okay.
Und der Gavlik ist halt irgendwie nur 1,76. Und der Gegenspieler gemeint, den rammt er jetzt mal schön weg. Und dann kam halt auch Conboy geflogen, fetter Fight. Und das war, glaube ich, die erste Playoff-Runde. Und ab dem Moment hat aber jeder Gegenspieler und jeder andere Verein gewusst, okay, ich darf mir auch beim ERC die kleineren Spieler nicht rauspicken und auf die bearbeiten quasi auf eine bestimmte Art und Weise, weil dann kriege ich mit dem Konvoi Ärger. Und jetzt kann man sagen, das ist unfair und das ist auch nicht mehr zeitgemäß und du schwächst dein eigenes Team, wenn du viele Strafzeiten kassierst. Oder du kannst eben sagen, naja, vielleicht braucht's aber zumindest einen solchen. Und ehrlicherweise bei den Devils, also nichts gegen Neil Szymanski, er ist groß.
Definitiv.
Aber ehrlicherweise ist es so einer der nettesten Kerle, die so rumlaufen.
Tatsächlich. Ja.
Also er ist jetzt auch nicht der Prototyp des Enforcers. Aber wie siehst denn du das? Bin ich, sagen wir mal, bin ich da einfach nur zu konservativ und zu altmodisch oder wäre ja so ein bisschen physischerer Spieler, der auch mal dann reingeht, wo es schmerzhaft wird, schon was die Devils auch mal brauchen könnten?
Naja, ich finde, dass die, wenn man jetzt dieses Spiel betrachtet, war es jetzt mal so, aber wenn man die Saison betrachtet, du hast diesen überharten, unfairen Check gegen Luis Maroš in Krefeld. Du hast die Jerry Kuhn-Szene. Du hast bei der DEG Paul Vincenz, der zweimal, der Bandencheck fand jetzt nicht ganz so schlimm, aber dann trotzdem noch einmal mit dem Stock ins Gesicht. Hier wieder Paul Vincenz und Noah Szymanski. Es waren schon ein paar Szenen dabei, wo es schon vielleicht mal an der Zeit gewesen wäre zu sagen, Freunde, so nicht. Und da könnte natürlich so ein Enforcer, wie du es schon ansprichst, könnte da schon helfen. Ob das jetzt zeitgemäß ist oder nicht, kann ich schlecht beurteilen. Aber ich sag's mal so, den Leuten im Stadion und ich denke auch, wenn sie es vielleicht auch nicht öffentlich sagen, den Jungs in der Mannschaft wird das schon ganz gut gefallen haben, dass der Kollege Szymanski dann gesagt hat, so und jetzt ist Schluss. Auch wenn es natürlich sein Bruder war, ob er das für jemand anders jetzt genauso gemacht hätte, wissen wir nicht. Das wollen wir jetzt auch überhaupt nicht mutmaßen. Aber es war schon mal gut zu sehen, dass die auch anders können.
Ja. Also das sehe ich auf jeden Fall so.
Muss jetzt nicht jedes Spiel jemand die Handschuhe wegwerfen und, und sich irgendjemand schnappen, aber von Zeit zu Zeit, glaube ich, ist es mal ganz gut.
Ich glaube, man darf das ja auch nicht verwechseln. Also ein Enforcer, der seinen Job versteht, das ist ja auch keiner, der Ärger sucht prinzipiell. Im Sinne von, der muss jetzt in jedem Spiel schlägern. Aber es ist halt einer, der halt blöd gesagt da ist, wenn es halt Ärger gibt. Und kann sein, dass Sebastian Buchböser, wie er falls sonst hört, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sie denkt, was für ein Krampf labert der Webel da, weil es ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß und dann kassieren wir nur Strafzeiten. Ja, mag sein, trotzdem die Szene mit Neil Szymanski, ich fand's klasse. Ich meine, du hast es gesagt, das war sein Bruder, das ist natürlich nochmal ein bisschen eine spezielle Situation. Ja, aber dass da die Devils auch mal zeigen, hey, ihr könnt nicht alles mit uns machen. Ja. Weil das war, du hast gerade die Beispiele aufgezählt, das war jetzt die letzten Wochen, da war schon viel, wo Devils-Spieler wirklich übel auf die Mütze bekommen haben, auf eine sehr unfaire Art und Weise, auf eine Art und Weise, die auch Verletzungen potenziell ermöglicht oder halt auch, wo sie sich wirklich verletzt haben, durch die Jerry Kuhn-Szene angesprochen. Ja, und im Endeffekt die Gegenspieler, die das machen, die kriegen halt so ein Spiel Sperre oder so, wenn es hochkommt.
Genau.
Und dann sind sie wieder da und den Devils fehlen wieder wochenlang irgendwelche Spieler und das wird halt jetzt schwierig. Aber gut.
Kann man drüber nachdenken. Ich find's auch spannend. Ja, ich weiß nicht, ob wir so einen handfesten Faustkampf die Saison nochmal sehen werden bei den Blue Devils, aber war auch die Leute im Stadion, glaube ich, fanden es nicht so schlecht.
Ja, und es geht ja schon, glaube ich, auch ein bisschen darum, wenn du so einen Spieler in deinen eigenen Reihen hast, selbst wenn der nichts macht, du weißt, der ist da, das verleiht vielleicht dem ganzen Team auch ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Rückenwind, weil du weißt, sollte es Ärger geben, dann haben wir auch jemand, der sich mit Ärger auskennt.
Ja.
Und das fehlt mir so ein bisschen, aber wie ich jetzt schon ungefähr 13 Mal gesagt habe, vielleicht ist es auch komplett veraltet. Wer weiß. Auf jeden Fall haben sich die Blue Devils jetzt wiedergefunden auf Tabellenplatz 8.
Nee, das kann nicht. Tabellenplatz 8 kann gar nicht.
Entschuldigung, wie komme ich auf 8? 8 war der Wunsch.
Ja.
Nein, auf Tabellenplatz 11 sind sie natürlich aktuell. Mit wie viel Punkten haben sie? Mit 43 Punkten aus 32 Spielen.
Genau.
Ja, da ist jetzt die Frage, ist das jetzt eine Schwächephase oder ist es halt tatsächlich das Niveau, das auch dieser über weite Teile der Saison extrem ausgedünnte Kader einfach bieten kann? Meine Meinung, wir haben auch im Vorgespräch schon ganz kurz drüber gequatscht, ist ja, das, was die Devils teilweise die letzten Wochen gezeigt haben, wo sie ja Verletzungsserien und auch Krankheitsserien getrotzt haben und dennoch grandiose Spiele abgeliefert haben und gepunktet haben, das war eigentlich fast über Niveau. Also das ist der Mannschaft und dem Trainerteam hoch anzurechnen, dass die das hinbekommen haben. Aber ich glaube, daraus darf keine Erwartungshaltung entstehen, dass es jetzt immer so weitergehen muss und dass man alle alle Vakanzen in der Mannschaft und alle Krankheiten, alle Verletzungen und so weiter immer wieder irgendwie kompensieren kann, weil hey, wir irgendwie machen wir das schon wieder. Und ich meine, es fehlen ja auch nach wie vor ein, zwei durchaus sehr wichtige Spieler im Team.
Ja, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn man sich jetzt diese Phase, diese Schwächephase mal anschaut, da waren natürlich erstmal diese Krankheitswelle, ja. Thomas Rubisch raus, diese ganzen Sachen. Es waren schon zum Teil Ausnahmespiele, glaube ich, so kann man das sagen. Und die Gegner auch. Also in Rosenheim, Ravensburg als das komplett heißes Team, Kassel, Krefeld, Ravensburg nochmal. Ich glaube, das sind auch dann nicht die Spiele, die du unbedingt gewinnen musst. Also die Punkte musst du woanders holen. Das sind eben so Spiele wie gegen Kaufbeuren, weil die sind ja abgeschlagen Letzte, die haben große Probleme. Das sind so Spiele, die jetzt auch vielleicht am Wochenende in Bad Nauheim, schwierig, aber das sind die Gegner Regensburg, die auch weiter
da musst umstehen. Du eigentlich punkten.
Derby daheim gegen Regensburg, ich glaube. Und wenn du dann mal wieder, genau wie es jetzt andersrum war, in so einen Flow kommst, dann schlägst du auch mal wieder, dann gibt es auch mal wieder Ausreißer nach oben, die wir jetzt von den Blue Devils verwöhnterweise schon fast gewohnt waren, immer mal wieder. Aber ich würde diese Phase jetzt nicht überbewerten. Sie kam natürlich zu einem schlechten Zeitpunkt wegen der
gerade
vielen
Spiele. Gerade jetzt, wo alle zwei Tage ein Spiel war.
Das hat natürlich, sorgt jetzt auch für ein, in Anführungszeichen, blödes Bild in der Tabelle. Aber ich bin da bei unserem, heute ist er leider nicht da, Kollegen Fabian Leben und sage, wenn die Blue Devils halbwegs komplett sind und ihr Spiel aufs Eis bringen, dann haben die eigentlich mit den unteren vier Plätzen, er geht ja meistens noch weiter hoch, mache ich nicht, aber da haben die da eigentlich damit nichts zu tun. Und das glaube ich auch.
Um zu dem wahrscheinlich schwerwiegendsten Ausfall noch ganz kurz zu kommen, eben Thomas Rubisch. Der wird diese Saison aber wahrscheinlich nicht mehr auf dem Eis stehen.
Nee, er ist jetzt auch, also er ist in der Arena gewesen mit Krücken, humpelt er umher, aber es, was man so hört, wird er die Saison nicht mehr kommen.
Also das war davor der Goldhelm, das muss man dazu sagen, das war der Topscorer im Team.
Genau.
Das ist schon ein Ausfall, der ist nicht, also nichts gegen Voyer und Luca Gläser und wie sie alle heißen, alles Top-Jungs, Top-Spieler.
Ja. Sagen sie aber auch alles selber.
Aber an Thomas Rubisch zu ersetzen, das ist schon
Lenker
nicht
und
leicht.
Denker.
Ja, und auch Kapitän, also auch in der Mannschaft, in der Kabine natürlich ein wichtiger, auch einer, der vorangeht, auch einer, der sehr viel Erfahrung hat, also das ist natürlich nicht leicht. Aber gut, wir werden sehen, Blick auf die Statistik.
Aber wenn wir vielleicht trotzdem noch, Verletzten sind, können wir trotzdem noch, weil das, also Calvin Pokorny sieht wieder ganz gut aus, kann vielleicht schon dieses Wochenende spielen, ist noch nicht ganz sicher. Vlad Verlin scheint es wieder übel erwischt zu haben, also wieder eine längerfristige Verletzung. Hat Sebastian Buchwieser durchklingen lassen, also auch eine sehr, sehr unglückliche Saison für ihn mit zwei schweren Verletzungen. Ob er die Saison nochmal spielt, steht auch in den Sternen. Und bei Maxi Kolb ist Licht am Ende des Tunnels, hat Sebastian Buchwieser gesagt. Also da könnte man vielleicht auch bald mal wieder mit einer Rückkehr rechnen, obwohl der natürlich auch dann noch etwas brauchen wird.
Er braucht natürlich Zeit, bis er dann wieder auf dem Niveau ist, das ist ja klar. Aber das zeigt ja schon, wie viele wirklich wichtige Spieler da momentan raus sind und dafür schlagen sich die Devils ja wirklich gut. Wir haben vorhin auch mal ein bisschen in die Statistiken geguckt. Bei den Gegentoren schaut es gar nicht so schlecht aus. Da ist man sogar die sechstbeste Mannschaft der Liga aktuell immer noch. Du hast es vorhin gesagt, sie wurden halt nie so deutlich abgeschossen. Also auch
mehr, also es gab mal ein 5-0, glaube ich.
Aber auch in Krefeld kassierst du dann irgendwie nur 0-1. Ja, es ist halt nicht so, dass du dort irgendwie mit 1-6 oder so baden gehst. Das heißt, mit 91 Gegentreffern eben auf dem sechsten Platz in der, also auf dem sechstbesten Platz in der Gegentore-Statistik. Ein bisschen anders schaut's bei den geschossenen Toren aus, muss man dazu sagen. Da ist man nämlich Letzter mit 76 Treffern. Das heißt, sogar ein Treffer weniger als Kaufbeuren, die in der Tabelle ja noch dahinter stehen. Und mit 907 Schüssen kommt man dann auf ein Verhältnis von 11,9 Schüssen pro Tor. Das ist natürlich jetzt, das ist nicht so super.
Das ist richtig.
Also, hart gesagt, die Blue Devils belohnen sich zu selten.
Ja.
Das Spiel ist da. Sie gehen jetzt selten unter. Sie sind selten wirklich unterlegen. Also kann ich mich an kaum, ein, zwei Spiele hast mal eine schlechte Tagesform oder so. Das ist normal.
Ja, ich glaube, ich war mal in Bietigheim, wo es so richtig übel war und Kassel oder so.
Aber jetzt wieder Krefeld oder so, ja. Also gegen solche oder Düsseldorf vor kurzem ist er schon wieder verwogen hier. Sie halten schon immer gut mit, aber sie belohnen sich halt ein bisschen zu selten. Aber gut, so ist es halt.
Ich habe das Gefühl, dass eben mit dieser vorhin schon angesprochenen ersten Reihe um die drei Kanadier, dass das sich jetzt auch vor allem, auch weil man sieht, dass Tyler Ward wieder ja. in Fahrt kommt. Und das ist natürlich Gold wert.
Ja, das ist klar. Dann schauen wir vielleicht kurz auf das anstehende Programm. Du hast gerade schon ein bisschen was gespoilert. Am Freitag, den 9.01., also morgen, geht's nach Bad Nauheim. Schwieriges Spiel, aber was denkst du?
Ja, ist die Ausgangslage ist recht ähnlich. Also die haben, glaube ich, aus ihren letzten 8 Spielen auch plus 2 oder 3 gewonnen.
Mhm.
Haben dann dafür Freiburg am Sonntag mit 6-0 nach Hause geschickt.
Kann man mal machen.
Ja, Freiburg natürlich jetzt auch nicht die Creme de la Creme der Liga, aber trotzdem. Und die Blue Devils eben auch Kaufbeuren geschlagen und ich glaube 4 Punkte Abstand sind es in der Tabelle. Mit Bad Nauheim ein Spiel weniger, also es ist ein, ich mag die Phrase selber nicht, aber es ist ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Also du kannst sie mit einem Sieg schon mal ein bisschen wegschieben von dir, was schon wichtig wäre. Vorgeschichte zu dem Spiel natürlich, Bad Nauheim erstens letztjähriger Pre-Playoff-Gegner, dann dieses erste Spiel mit dieser unglaublichen Last-Second-Aufholjagd durch Fabian Voigt, wo man ja im dritten Drittel 4-1 hinten lag zeitweise und dann noch gewonnen hat. Und dann natürlich leider unvergessen die Szene von Jerry Kuhn gegen Nick Germain im letzten Aufeinandertreffen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da Feuer drin sein wird. Nils Amanski, vielleicht muss er die Handschuhe wieder ausziehen. Schauen wir mal.
Und dann am Sonntag, den 11. Januar, ein Heimspiel. Da würde ich mal vermuten, ich weiß kein Ticketstand, aber ich würde mal vermuten, dass da schon ein bisschen was los ist, denn der EV Landshut kommt nach Weiden.
Ja, Landshut bisschen, zurzeit ein bisschen eine Formdelle. 3 Niederlagen jetzt aus den letzten 5 Spielen.
Dennoch noch Vierter in der Tabelle.
Dennoch noch Vierter, aber der Abstand nach oben ist quasi, also wenn man jetzt zu Krefeld sieht, sind es 19 Punkte. Das wird schwierig. Aber ja, wird man sehen, wie die nach Weiden kommen. Also ich erinnere mich auch an das erste Spiel in Weiden. Da war es doch, ja, da waren die Blue Devils recht verletzungsgeschwächt, wie so oft. Hatten da auch dann wenig Chance. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das am Sonntag sollten die dabei sein, die auch letztes Wochenende dabei waren, vielleicht noch einer mehr, schon was geben könnte.
Was denkst du, wie viele Punkte gibt es die 2 Spiele?
Also tipp mir nur noch Punkte, keine Ergebnisse mehr. Okay. In Bad Nauheim, da gibt es einen Sieg. Und zwar direkt, und zwar ein, nein, ich sag's nicht, okay. 3 Punkte in Bad Nauheim und dann kommen 2 gegen Landshut dazu.
Also 5 Punkte Wochenende.
Ich bleibe positiv.
Du bleibst positiv. Ich bleibe auch positiv, wenn nicht ganz so. Ich würde auf ein 4 Punkte Wochenende tippen und dabei eingepreist wäre ein Heimsieg gegen Landshut und in die Verlängerung in Bad Nauheim.
Oh, das ist sogar ein guter Tipp, weil die Devils Verlängerung gar nicht können.
Ja, irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, aber 4 Niederlagen nicht.
In der Overtime. Die meisten in der Liga auf jeden Fall. Ja, tatsächlich.
Ja, wenn man jetzt hat irgendwie Ahnung von Mathematik hätte, würde man wahrscheinlich sagen, das mittelt sich irgendwann aus. Das heißt, die nächsten Verlängerungen müssten sie eigentlich alle gewinnen.
Schauen wir mal.
Ja, ich hoffe, das stimmt, weil irgendwie, ja, Mathe. Also wenn ich von Mathe Ahnung hätte, wäre ich eh nicht hier. Aber gut. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, wie die Devils diese Spiele bestreiten. Dann hoffen wir, dass die Verletzten zurückkommen und dass Sebastian Buchwieser nicht allzu entsetzt ist von unserer Enforcer-Debatte. Und ja, dann wünschen wir vor allem den verletzten Spielern und den kranken Spielern möglichst schnelle Genesung, dass die bald wieder auf dem Eis stehen. Die Mannschaft braucht die Jungs und die Fans sowieso auch. Und wir hören uns dann, denke ich, nächste Woche wieder.
So ist es.
Bis dann. Servus.
Ciao.